Ich habe ihn gefunden, erklärt Oskar den Sanitätern bei ihrem Eintreffen. Er schreit sie quasi an. Er lag auf der Straße, als ich angefahren kam. Ich habe gerade noch rechtzeitig angehalten. Ich hätte ihn überfahren können, aber das ist nicht passiert. Ich habe ihn nicht angefahren. Oskars Panik und seine Rechtfertigungen bestimmen den ersten Eindruck der Sanitäter von dem Geschehen, bevor die ruhige und bedächtige Dr. Anya Pickering dazwischen geht und sich vorstellt. Ich bin Allgemeinärztin und habe seine Vitalzeichen kontrolliert. Ich bin seit ungefähr einer Viertelstunde hier. Erst hat er einen Puls, aber dann nicht mehr. Nach einer Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung kam der Puls zurück. Ein knappes Nicken und die Sanitäter lassen sich zu Boden sinken, um ihn zu untersuchen. Er hat eine Kopfwunde. Bei meiner Ankunft lag er auf dem Rücken. Ich habe ihn nicht angerührt, versichert Oskar ihnen abermals. Ich habe gleich den Notruf gewählt. Lassen Sie die Sanitäter ihre Arbeit machen, rät Enya ihm leise und versucht, ihn aus deren Wirkungskreis zu ziehen, bevor er sich noch um Kopf und Kragen redet. Sie treten zurück, während die Rettungshelfer sich um alles kümmern, und auf einmal spürt Enya den bitteren Frost der Dezembernacht, der längsten, dunkelsten und, wie es sich jetzt anfühlt, der kältesten Nacht des Jahres. Die Sanitäter legen den Teenager auf die Trage und bringen ihn zum Krankenwagen. Auch der Streifenwagen der Gardai ist mittlerweile eingetroffen. Der Beamte und die Beamtin besprechen sich mit den Sanitätern, die möglichst schnell weg wollen, und dann wenden sie sich zuerst an Oskar, der alles andere als gelassen ist, und auf panische, aber unbeirrbare Weise lautstark wiederholt, der Junge habe bereits bei seinem Eintreffen auf der Straße gelegen. Nachdem die beiden Gardai Oskar in die Zange genommen haben, ist Enya an der Reihe. Sie erzählt ihnen, wie sie Oskar mitten auf der Straße angetroffen, wie er sie im Scheinwerferlicht seines Minivans angehalten hat. Der Junge befand sich vor dem Taxi auf der Straße. Sie bleibt ganz in der Rolle der Ärztin, versucht, Ruhe zu bewahren. Mit keinem Wort erwähnt sie ihre Erleichterung, dass es nicht ihr Sohn war. Die anschließenden schrecklichen Schuldgefühle. Irgendwo würde eine Mutter schon bald die schlimmstmögliche Nachricht mitgeteilt bekommen. Jetzt zittert sie heftig. Ihre Zähne klappern, ihre Lippen müssen blau sein. Sie hat sich alle Mühe gegeben, professionell zu bleiben. Aber da nun die Profis übernehmen und sie in den Hintergrund tritt, gesteht sie sich ein, dass sie wahrscheinlich unter Schock steht. Sie ist nass bis auf die Knochen. Ihre dicke, schwarze Strumpfhose war kein Schutz gegen die harte, kalte Straße. Und sie merkt, dass sie sein Blut an den Händen hat und unter den Fingernägeln. Oskar sitzt in seinem Taxi und sieht ihnen zu, als könnte er jedes Wort hören, das sie sagen, was unmöglich ist. Nicht bei dem Wind und Regen, der Heizung, die zweifellos in seinem Fahrzeug läuft. Sein intensives Starren macht Enya nervös. Sie wendet das Gesicht ein wenig von ihm ab, sodass sie ihm nicht frontal zugewandt ist und er ihr nicht von den Lippen ablesen kann. »Woher kommen Sie?«, fragt Garda A. gerade. »Ich habe bei einem Patienten einen Hausbesuch gemacht. In Roundwood. Heute Abend habe ich Bereitschaft bei E-Doc. Der ärztliche Notfalldienst außerhalb der Sprechzeiten. Ich wohne in Enniscarry und man hat mich gegen 8 Uhr abends gerufen.« Sie betet die Adresse und den Namen des Patienten herunter, um sich möglichst kooperativ zu zeigen. Oskar beobachtet sie unverwandt durch die Windschutzscheibe. Es ist beunruhigend. Mit einem Schaudern wendet sie den Blick ab. Garda B. deutet ihre Körpersprache. »Wie hat er sich benommen, als Sie am Unfallort eingetroffen sind?« »Natürlich war er komplett durch den Wind. Er hatte bereits einen Notruf abgesetzt und schien über meine Hilfe erleichtert zu sein. Er hat zwar nicht gewusst, was zu tun war, aber er wollte sich nützlich machen. Er wollte helfen.« »Er hat gesagt, er habe ihn nicht angefahren. Hat er das Ihnen gegenüber auch erwähnt?«
»Ja.«
»Ja, hat er. Ich glaube ihm. Es ist eine traumatische Erfahrung, an eine Unfallstelle zu kommen. Da kann man sich kaum normal verhalten. Ich bin Ärztin und ich bin erst nach ihm eingetroffen, aber selbst mich hat es mitgenommen.« »Zum Glück für den Jungen haben Sie es geschafft, auch unter Druck nicht die Nerven zu verlieren«, sagt die Beamtin und notiert rasch etwas. »Vielleicht haben Sie ihm das Leben gerettet.«
»Das hoffe ich. Ich habe einen Sohn in seinem Alter.«
Ihre Stimme zittert und sie fährt sich mit der Hand an den Mund. Ihr ist schlecht.
Auf einmal spürt sie eine Woge mütterlicher Liebe für den Jungen auf der Straße, als wären von einem Moment auf den anderen all ihre Erinnerungen an Finn mit seinem Gesicht ersetzt, als wären die beiden miteinander verschmolzen und zu einem einzigen Menschen geworden. Das hoffe ich inständig. Aber die Gardai haben die Straße gesperrt, weil es womöglich einen Unfall mit Todesfolge zu untersuchen gilt. Genau wie Enya wissen sie, dass das Leben des Jungen am seidenen Faden hängt.
4. Früher am Abend war es Enya mit dem Nachhausekommen nicht eilig gewesen, doch jetzt kann sie es kaum erwarten. Sie muss Finn sehen, ihn halten. Sie muss jeden Zentimeter seines Gesichts küssen und ihn einatmen und ihm sagen, dass sie ihn liebt und darf ihn nie wieder loslassen. Erleichtert biegt sie in die kleine Straße zu ihrem Haus in Enniscarry, doch trotz der großen Sehnsucht nach ihrem Sohn überkommt sie beim Anblick von Tonleji House hinter den großen Eisenstäben des elektrischen Tors der nervöse Drang zu wenden und wieder wegzufahren. Das denkmalgeschützte viktorianische Herrenhaus in idyllischer Lage mit malerischer Aussicht befindet sich schon seit Generationen im Besitz von Sanders Familie. Seine Mutter hat es ihm testamentarisch vermacht, ein absoluter Frevel in den Augen seiner Geschwister, die davon ausgegangen waren, zu gleichen Teilen zu erben. Seine Geschwister fochten das Testament an. Sie hatten das Heim der Familie von jeher nur verkaufen und den Erlös untereinander aufteilen wollen, aber da Mildred Pickering gewusst hatte, dass ihr Nesthäkchen das Haus behalten, darin leben und es der nächsten Generation weitervererben würde, hatte sie das Testament ihres Ehemannes geändert. Enya hatte nicht gefunden, dass das Haus das Zerwürfnis mit Sanders Brüdern und seiner Schwester wert war, außerdem war sie in ihrem eigenen Zuhause rundum zufrieden gewesen, doch Sander hatte im Namen seiner Mutter darauf bestanden. Seitdem hat er kein Wort mehr mit seinen Geschwistern gewechselt. Um den Frieden in Sanders Familie und auch in ihrer eigenen zu wahren, sträubte Enya sich gegen den Umzug. Ihr erstes Haus war ein Neubau. Sie hatte die Fliesen, den Kamin, die Türklinken und die Küche ausgesucht. Sie hatte entschieden, wie viele Schubladen sie für ihre Töpfe und Pfannen benötigten und welche Farbe der Fugenkitt haben sollte. Sie hatte die Wandfarben, die Vorhänge und den Zweck jeder einzelnen Nische genauestens durchdacht. Auf diese Weise hatte sie ihnen ein Nest gebaut. Es war schön gewesen, Finns Kinderzimmer neben ihrem Schlafzimmer zu haben. In vielen Nächten hatte sie sich aus dem Bett geschlichen und war neben ihm unter die Decke geschlüpft, um seinen Atemzügen zu lauschen, seinem süßen Atem, seinem Schmetterlingsherzen. Es war ihr Zuhause gewesen mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann.